Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Kultur denken, dem Podcast des IFK Wien. Mein Name ist Martin Gasterner. In dieser sechsten Folge der Staffel Alles bröckelt spreche ich mit dem Künstler und Medienforscher Leonhard Müllner. Es geht um Ruinen in Computerspielen, als Schlachtfeld, als Fantasy-Relikt oder als postapokalyptische Retrotopie. Und es geht um Total Refusal, das Kollektiv, das Blockbuster-Games kapert, um darin politische Essays zu inszenieren, zwischen Agitation, Unterhaltung und Ironie. Leonhard Müllner ist Filmemacher, Medienforscher und Mitbegründer des Kollektivs Total Refusal. Seine Dissertation schrieb er über Game Art und Game Studies. Total Refusal wurde mehrfach international ausgezeichnet. Ihre Arbeiten laufen auf Festivals wie Berlinale und Locarno und kritisieren die Konsensmaschine Videospiel von innen heraus. Ich wünsche Ihnen und euch viel Vergnügen beim Zuhören.
Ich habe mir auch schon länger innerhalb des Kollektivs gedacht, wir unsere Köpfe zusammengesteckt, wie wir jetzt als Kollektiv, das mit Computerspielen arbeitet und in diesen Welten Essays baut und andere politische, aber auch medienkritische, teils humorvolle Inhalte dort hinein importiert in diese digitalen Welten, wie wir da sozusagen einen Modus schaffen, innerhalb dessen die Menschen Wissen vermittelt bekommen. Und das Anliegen ist immer, dass wir schlauer aus dem Prozess rauskommen, aus dem Film, aus der Arbeit. Und das hat dazu geführt, dass wir Texte anfangen zu lesen, hauptsächlich dann auch Papers angefangen haben zu lesen für unsere Arbeit. Und letzten Endes hat das dazu geführt, dass ich dann zum Beispiel in der Wissenschaft gelandet bin. Und diese Formate im Hinblick auf dieses Panel, das wir hatten, Crumbling Words, war ein neues Experiment mit einem ein bisschen anderen Format, weil ich voraufgenommen, also pre-recorded, in ein Horror-Survival-Spiel gegangen bin und dort versucht habe, je nach Länge des Textes, mich an gewissen Orten aufzuhalten, den Text sozusagen im Vorhinein geschrieben habe und diese Tour durch die Stadt eines Horror-Survival-Spiels dann sozusagen an die Wand zu projizieren.
Und du hast den Rhythmus auch sehr dominiert. Also erstens, dass die hier als Einzige die Ausstellung genommen, um einen Vortrag zu halten. Also das Setting der Hirschhorn-Ausstellung war ein gewisser Punkt, dich auch aus dem Akademischen heraus zu transportieren oder raus zu beamen. Und dann auch hast eigentlich die Requisiten, die hier waren, diese Bierflaschen unter dir am Boden, auch genutzt, um so antizyklisch oder arrhythmisch immer wieder mit dem Fuß das zu bedienen, wie ein Pedal, um zu erschrecken oder kurz aufzuhellen und trotzdem sozusagen lesend vorzugehen. Also Rhythmus, fand ich, ist ein starkes Element, das du eingesetzt hast, sowohl im Film, in den Sequenzen, im Sprechen, weil das war auch sozusagen immer Versuch, so ein rhythmisches Sprechen zu finden und dann mit dem Fußpedal die Bierflaschen anzuschlagen, obwohl das natürlich nur der Fuß war. Und du hattest ein Publikum vor dir, das wirklich multigenerationell war, multidisziplinär, und du hast Leute verstört, aber manche auch unglaublich für dich eingenommen. Ist das etwas, das du sonst so in deiner Artikulation auch so findest? Oder?
Also die Architekturstudierenden aus Linz haben auch sehr viel mit diesem Raum gearbeitet. Und dieser Raum wurde mir auch vorgeschlagen von Karin Harsa, weil es auch sehr viel Sinn macht. Und es gab mir auch die Möglichkeit, sozusagen die Fehlerhaftigkeit und das Chaos meiner eigenen Persönlichkeit in diese Punkräume zu projizieren, wo ich vogelfrei ein bisschen mehr war, als hätte ich oben im sehr antiseptischen Aufenthaltsraum, im Präsentationsraum meine Rede gehalten. Und die Bierflaschen, darauf habe ich mich schon Monate gefreut, dass ich einmal in einem Meer aus Bierflaschen auch einen Vortrag halten kann, die Bierernstigkeit sozusagen mit dem Bier zu brechen und dann auch gleichzeitig die ganze Zeit Störgeräusche selber zu erzeugen und sozusagen mich auch über mich selbst lustig zu machen, indem ich sage, ich bin endlich in einem Habitat auch innerhalb dieser Bierflaschen angekommen. Und zur Frage, also die Irritation ist selten. Und das ist auch etwas, was irritiert. Wir sind in den allermeisten Fällen als Kollektiv in Filmfestivals vorzufinden. Und die sind sehr, sehr akklamierend und sehr, sehr affirmativ und man bekommt sehr viel bestätigt. In der Kunst sind wir auch und dort ist es genauso. Manchmal gibt es dort keine Reaktion und das Kunstfeld ist da sehr, sehr speziell, weil man innerhalb der Ausstellung über Kunst auch während der Eröffnung sehr, sehr selten spricht. Also das ist irgendwie auch ein Tabu, zumindest nehme ich das jetzt einmal so wahr. Die Kreise sind sehr geschlossen, sehr hermetisch innerhalb der Kunst und man kritisiert jetzt nicht jemandes Arbeit, die da jetzt gerade ausgestellt wird, weil da ist sehr viel Sensibilität und sehr viel Emotion da drinnen und Möglichkeit für Kränkung da. Und auf einem Filmfestival hat nicht dadurch drüben, dass man jetzt jemandes Film kritisiert. Also insofern sind wir da in einer vor Kritik geschützten Bubble, die uns affirmiert. Und das ist natürlich auf keinen Fall gesund. Das, was wir hier erlebt haben, ist natürlich, oder ich erlebt habe, ist, dass wir unsere Inhalte vor einem komplett medienfremden Publikum haben präsentiert, was jetzt nicht irgendwie unterschiedlich ist zu dem Film- und Kunstpublikum, weil das ist auch Computerspiele fremd im Regelfall. Aber sozusagen das Intergenerationelle, das ist komplett neu. Also das, meistens sind das dann doch auch Filmemacher, Millennials und so weiter. Und das genieße ich. Also wir haben schon auch Reaktionen von außen bekommen, wenn wir sozusagen die Möglichkeit haben, dass wir in anderen Orten unsere Filme, unsere Arbeiten zeigen dürfen. Zum Beispiel haben wir, als wir in den New York Times Op-Docs dabei waren, da gab es viele Kommentare und davon waren sehr viele auch wütend. Da haben wir dann auch sozusagen sehr, sehr viel Views bekommen und ein paar hunderttausend und da gab es auch sozusagen sehr viel Reaktion, die unterschiedlich war. Eine davon war totally pretentious und wir haben das dann uns angeeignet und haben dann sozusagen eine Zeit lang, als wir für die Zeitschrift Malmö gearbeitet haben, haben wir dann unseren Feuilleton, den wir gehabt haben, totally pretentious, ein marxistischer Gaming-Vlog genannt. Und dann gab es noch eine Diskussion, die sehr interessant war, innerhalb der Kommentarspalten bei Vimeo, nämlich wo ein Spieleentwickler von Bohemia Games mit einem anderen Spieleentwickler von Bohemia Games, einem großen tschechischen Spieleentwicklerfirma, miteinander diskutiert hat, ob das sinnvoll und in irgendeiner Weise notwendig ist, was wir da machen. Und das hat uns extrem gefreut. Also von direkt den EntwicklerInnen sozusagen auch, dass die sich da gegenseitig öffentlich da wirklich in einen Streit begeben wegen unserer Arbeit, das war eigentlich auch einer der größten Erfolge.
Wie siehst du Games, oder ist das gar nicht ausgeschlossen? Sind diese Games in welcher Form Reflexionen sozusagen zur Welt schon? Also dass die Gamer selber schon etwas oder die Game-Macher selbst schon was hineinschreiben oder wenigstens heimlich oder in kleinen Varianten, dann aber wieder ganz konservativ arbeiten müssen und dass ihr eigentlich diesen Raum dann als Wirklichkeitsraum erlebt, in dem sich die Welt zeigt, aber in dem ihr auch intervenieren könnt, weil es in der Welt zu schwierig geworden ist oder zu komplex oder zu wenig künstlerisch und da jetzt eine neue Form von Projektionsfläche entsteht, wo man intervenieren darf und kann?
Nehme ich die erste Frage von dir, die ich wirklich ganz toll finde, nämlich dass diese hegemonialen Bilder, diese konsensuellen Bilder, ja, die entstehen dadurch, dass sozusagen sich ein Spielestudio überlegt, was als nächstes für ein Spiel rauskommt. Und dann mit Hilfe von Publishern, diejenigen, die das Spiel verlegen, innerhalb derer dann auf Marketing eingewoben ist, dann mitbestimmen, was dann auf den Markt kommt und im Regelfall bei großen Titeln auch Millionen von Menschen erreichen kann. Also wir haben es da mit einem wirklich sehr, sehr mächtigen, deutungsmächtigen Medium zu tun. Videospiele sind eine Konsensmaschine. Und der wird selbst aus einem Konsens heraus erstellt und der wird abgefragt sozusagen über die mächtigen Marketing-Departments innerhalb der Spielestudios, die zu den grundlegenden Entscheidungen, welches Setting, wie schauen die ProtagonistInnen, die Avatare aus, was erzählen wir für eine Geschichte, welche Atmosphäre hat das Spiel, welches Genre. Und damit wird über Marketing-Umfragen, über Surveys jede Entscheidung eigentlich festgelegt. Das heißt, das, was wir hier anschauen, sind Bilder, die von der Logik des Geldes heraus in die Gesellschaft eindringen und bei uns in unseren Köpfen auch hegemonial aufschlagen und die Deutung von Welt dann auch kristallisieren. Das heißt, wie sehen Männer aus? Wie haben Frauen auszusehen? Was ist unser Begriff von Natur und wie schaut sie aus? Was ist gut, was ist böse, was ist normal? Und all das wird über die Massenmedien hergestellt und Marketing-Departments in den großen Spieleentwicklerstudios haben einen wesentlichen Zugriff darauf, was leider dazu führt, dass diese Hegemonien sozusagen sehr, sehr konservativ sind, dass Leute von außen gelangweilt oder abgeschreckt werden, so wie du und deine Kinder. Man will sich nicht mit dem Massenmedium, mit diesem hypermaskulinen Raum nicht auseinandersetzen. Das ist toxisch, was auch jetzt zu einem gewissen Teil stimmt. Oder das andere ist, dass es einen einfach nicht anspricht. Warum sollte man jetzt Krieg führen? Warum sollte man jetzt das Sammeln stundenlang? Es ist alles langweilig.
Diese Langeweile, die da zugelassen wird und auch dieser leere Raum, Ruinen spielen eine riesige Rolle in diesen Computerspielen. Ob es in einem Ego-Shooter ist, sich sozusagen in Ruinen, um Ruinen zu erzeugen, sich decken zu können in Ruinen, um aus Ruinen auch was Neues zu erschaffen. Und da gibt es ja sozusagen die unterschiedlichsten Momente, wo Ruinen in diesen Spielen vorkommen. Also unter anderem in Assassin's Creed, wo du ja gleichzeitig sozusagen dann die jetzigen Ruinen dann wieder bespielst, aber in vollständigen Bauten, sei es Griechenland oder Wikinger und so weiter. Und selbst schon als Spiele für Schulen, wo das Spielcharakter ja weg ist, aber wo man dann die Landschaften durchwandern kann. Was spielt Ruine für Rolle und warum ist das so ein markanter Ansatzpunkt, glaubst du, für Spielerinnen, aber auch für die Industrie, unsere Jetztzeit immer als Ruine zu sehen oder auf Ruinen hinzudeuten? Wo leben wir? Leben wir in Ruinen? Werden wir in Ruinen leben oder haben wir es überwunden?
Das sind jetzt drei metaphysische Fragen. Also wir werden immer Ruinen haben und immer welche produzieren und der Kapitalismus ist da sehr, sehr gut drin, aber das ist dann wieder sozusagen eine ganz eigene Frage zu beantworten. Welche Rolle spielt das? Und Ruinen sind tatsächlich auch ein dominierendes Setting innerhalb von Massenmedien und vor allem von Computerspielen. Und es gibt drei verschiedene Typologie, die ich da vorschlage. Es gibt einerseits sozusagen die Ruine in Fantasy-Rollenspielen oder insgesamt Mittelalter-Spielen, innerhalb dessen man einen Raum hat, meistens ein Dungeon dann auch noch drunter, also so Höhlengänge oder was auch immer, verlassene Orte, wo eine alte Zivilisation hat einmal Großes getan und in einem Atlantis-Mythos untergegangen ist. Also ich gehe da jetzt da stark aus, dass man darauf zurückgreift, sozusagen einfach typologisch hat sich das innerhalb der Gesellschaft einfach wirklich sehr stark eingearbeitet, dass es diesen Fantasieraum gibt, dass irgendwann eine große Zivilisation einmal existiert hat, die technisch so groß war, wie wir jetzt sind, aber die ist untergegangen. Und da liegt eine sehr konservative Kritik drin, weil sie sozusagen einerseits etwas bewahren will, nämlich einen Naturzustand, der technikkritisch ist und die Technologie als Gefahr sieht, was sie ist. Aber sozusagen auch, dass es ein ambivalentes Unterfangen ist. Und ja, die haben mit dem Feuer gespielt, deshalb sind sie untergegangen. Und all das haftet in diesen Skyrims, in diesen Baldur's Gates, in diesen Spellforces, in diesen The Witcher-Serien, wo man in Ruinen von vergangenen Elfenkulturen oder Zwergenkulturen oder anderen Völkern deren Geister bekämpft und Dämonen, die da noch herumirren und deren Schätze raubt, wodurch man stärker wird. Das ist eine Ruine, die auch sehr romantisch ist, also die ist sicher auch von der Romantik inspiriert. Die zweite Ruine ist die wahrscheinlich dominanteste Ruine, das ist die Ruine des Schlachtfelds, der zerstörten Stadt durch Krieg, massenmediale Computerspiele, also die meisten Big-Budget-Mainstream-Games, die sind halt tatsächlich kriegsobsessiv und die lieben den Krieg und die lieben die Technik der Zerstörung und diese Zerstörung, auf der geht man dann herum. Und die dritte Ruine, die ist die, mit der ich mich jetzt in dem Vortrag und in dem Nachdenken auch habe beschäftigt, das ist die Ruine in der Postapokalypse, die Ruine in der Zukunft. Und die ist sozusagen auch, das ist auch eine konservative Ruine. Diese Ruine ist getragen von einer Retrotopie, die ist getragen davon, dass wir uns jetzt sozusagen wieder zurück in die Natur begeben, ein bisschen die überwucherte Stadt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Tabula Rasa zu machen, aber wir sind noch mit all diesen ganzen in der Zivilisation erlernten Problemen beschäftigt, mit dem Misstrauen und natürlich mit den Kreaturen, die wir geschaffen haben. Das sind dann zum Beispiel die Zombies. Und die Postapokalypse sozusagen ist ein wunderbares Feld der Ruine und sehr, sehr präsentes überhaupt in Massenmedien derzeit.
Du bist aber auch Filmemacher. Also ich werde dich dann noch fragen nach dem Setting, in dem du arbeitest und wie du vom Computerspiel dann wieder zu Film kommst. Aber mich interessiert vor allem jetzt, also im Computerspiel gibt es ja sehr, sehr viele Einstellungen, die dem Film entnommen sind, die unterschiedlichsten Elemente. Inspiriert dich das mehr als sozusagen Filmgeschichte oder gibt es schon Regisseure, wo du sagst, okay, auf die beziehe ich mich, so will ich arbeiten? Oder ist dieser Einfluss vom Computerspiel und wie dort Film sozusagen verwendet wird, relevant für dich?
Nein, die ist sehr, sehr relevant. Also es gibt diesen Universaldilettantismus und man sagt, im besten Fall sind das Intellektuelle, die sind Universaldilettanten. Genauso wie ich auch in die Wissenschaft hineingestolpert bin und mich sozusagen erst durch meine Doktorarbeit wirklich in Hinblick auf Game Studies literarisiert habe und intellektualisiert habe. Jede Arbeit, die wir gemeinsam machen, hat diesen Sinn, dass wir uns in ein Gebiet eingraben und dort zumindest eine gewisse Expertise ausarbeiten und auch Texte schreiben, dann für Publikationen. Das Filmemachen ist genauso sozusagen ein Feld, in dem wir eigentlich nicht ausgebildet sind. Wir haben eine Gaming-Performance gemacht, eine In-Game-Live-Performance gemacht, haben das von einer Stunde, in der wir in einem postapokalyptischen New York-Setting, in einem Shooter über Architektur geredet haben, auf 16 Minuten zurückgeschnitten, haben das bei der Diagonale eingereicht, weil wir uns davon gehofft haben, von diesem Filmfestival eben eine gratis Akkreditierung dafür zu bekommen. Und die haben gesagt, na, das ist wirklich toll und das müsst ihr raushauen in die Welt, weil das ist neu. Und dadurch hat sich ein Erfolg entwickelt, der uns dann plötzlich diesen Titel des Filmemachers und der Filmemacherin gegeben. Und man redet uns dann tatsächlich auch plötzlich mit Director an, ne, wo wir da herumdilettieren. Und das ist natürlich ein Genuss, da plötzlich jetzt auch einen Fuß in der Tür in diesem Feld zu haben. Der erste Film war nicht besonders filmisch interessant. Eine Person von uns, ein Mitglied, ein Arbeitsbruder, ist tatsächlich ausgebildeter Filmemacher. Das ist der Jona Kleinlein. Aber der Rest kommt aus ganz anderen Feldern, aus der Wissenschaft und aus der Kunst. Und in Hinblick auf die Frage jetzt, natürlich gibt es FilmemacherInnen, auf die wir uns da sehr gerne beziehen. Zum Beispiel ist das, also für mich Adam Curtis, ein Essay-Film, ein politischer, der mit dem Found-Footage-Material des BBC-Archivs arbeitet und dort großartige Filme baut, politische Geschichten, Geschichte teilweise auch aus anderen Winkeln erzählt, dass sie hegemonial ist und der sehr wissensvermittelnd ist und sehr schlau macht. Wir sind Gamer, wir sind nicht von außen auf das zugegangen. Er hat das sozusagen auch für die Kulturbourgeoisie gemacht und die ist auch fasziniert von diesen hyperrealen Bildern, ja. Wir gehen sozusagen von diesem hyperrealen Medium in den Film, wir gehen den umgekehrten Weg. Und da, er hat das sozusagen wunderbarliche Arbeiten auch gemacht im Hinblick auf Essay-Filme. Und das sind jetzt zum Beispiel ein paar, die wir nennen können.
Nee, ich muss es dann konzentrieren, immer wieder auf eine. Du sprichst von Brüdern.
Geschwister.
Ich habe das Gefühl, habt ihr Haus gemeinsam?
Leider nicht.
Es hört sich sozusagen an, als würdet ihr auf verschiedenen Ebenen gamen und jeder besucht dann die anderen zu erzählen, was er selbst erlebt hat. Und du hast dann noch diese Reflexionsebene und dann kommt es immer wieder zu Ideen, die sozusagen dann praktiziert werden und als Projekte benannt werden. Wie spielt sich das da bei euch ab? Also sozial und in welche Dimension? Oder ist das etwas, was ihr wie in der Kiste die Historiker belassen und sagt, na, das geht euch nichts an, das sind meine Quellen?
Nein, es gab vor kurzem ein langes Interview von der Valerie Dirk für Cinema Next, wo wir sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern durften. Aber ich meine, das ist im Wandel. Wir müssen diese Struktur finden. Es gibt de facto wenig Blaupausen für Kollektive. Man wird darauf vorbereitet, in den Kunstuniversitäten und den Filmakademien und überall sonst auch, dass man sozusagen als Individuum vorprescht und sich dort einen Platz in der Sonne erkämpft. Das könnte ich mit all meinen ganzen Unfertigkeiten und Fehlern gar nicht als Solokünstler da bestehen. Dafür brauche ich Leute mit anderen Fähigkeiten, wo man das zusammen auch erstreitet. Es ist sehr viel Streit, aber es ist sehr viel auch gemeinsamer Kampf. Wir kriegen mittlerweile auch viele tolle Förderungen, aber man teilt sie dann durch vier, man teilt sie dann durch sechs. Niemand arbeitet im Kollektiv, weil man dann davon wirklich gut leben kann. Aber als Solokünstlerin hat man auch den Nachteil, dass man nie so etwas Tolles machen wird können, wie das jetzt ein Theater schafft, ein multimediales Spektakel mit verschiedenen audiovisuellen Ebenen und Disziplinen, Dutzende ExpertInnen oder auf dem Filmset. Ja. Wir haben leider ein bisschen diese Hyperpersonifizierung, ne, mit nicht nur in der Politik, sondern vor allem auch, es gibt immer die Regisseurin oder hauptsächlich den Regisseur, der wird genannt, aber dabei arbeiten dann oft hunderte Leute mit. Das ist irgendwie komisch. Eigentlich ist das auch ein Kollektiv, ja. Und wir sind geordnet in verschiedene Taskgruppen, wo wir dann uns zuteilen selber, wann wir Zeit haben. Meistens ist das eine pragmatische Entscheidung, ob wir etwas können, ob wir einen Text schreiben können. Da gibt es sozusagen sein Kernteam, das eher Texte dann schreibt und bei den anderen Kunst und so weiter und Filmen. Da schauen wir, dass wir nicht mehr als vier sind, weil wir hatten natürlich die Erfahrung, dass bei sechs RegisseurInnen das extrem anstrengend ist. Also am besten ist es zu dritt. Und die anderen, die haben dann die Aufgabe, das im Prozess dann auch wirklich zu kritisieren. Und wir haben da wirklich auch und die heftigsten KritikerInnen bei uns. Und das ist wirklich teilweise auch sehr hart. Also natürlich gibt es FilmkritikerInnen und KunstkritikerInnen, aber das ist dann sozusagen eine komplett andere Ebene, als wenn sich die Peers gegenseitig reviewen, was man ja hier bei dieser wissenschaftlichen Konferenz hat. Und das Tolle in der Literatur zum Beispiel ist, dass es dann so Bachmann-Preise gibt, wo man sich dann hinsetzt vor einer Jury aus literarisierten LiteratInnen und die hören einem den Text zu und dann kritisieren sie das. Und diese Diskussionen, die da entstehen, sind politisch interessant, aufregend, hart und teilweise extrem erratisch. Und das ist eigentlich sozusagen eine demokratische Reform von Kunst. Und natürlich ist das Kollektiv auch eine Kernentscheidung als KommunistInnen, die wir auch sind.
Und die ja auch in der Artikulation bleibt. Also das spielt schon eine Rolle. Vor allem, also was ich faszinierend fand auch an deinem Vortrag ist, du hast nichts ausgelassen. Es war die Architekturebene, es war die Umweltebene, es war die Körperebene ganz stark. Es war eine Kritik an maskulinen Körpern, es war auch die ausgesucht werden, egal welche die sind, dass sie durch ganz bestimmte hegemoniale Figuren eigentlich durchgesetzt werden und funktionieren. Du hast die Narrative charakterisiert und kritisiert. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ins Computerspiel so gut wie alles hinein projiziert werden kann, was uns in der Welt kümmert und kümmern muss. Und das aber in einer besonderen Weise dann zurückschwappt und uns durch einen ganz eigenen Film wieder trifft. Wie siehst du das und wie könntest du diese Ästhetik beschreiben? Was ist dann der Zuschauer deiner Kunstprodukte? Wie sieht er sich in der Welt? Und welche Elemente kriegt er so mit durch eure Produkte?
Wir haben jetzt einen Schwerpunkt an Männerforschung, weil das leider noch immer ein sehr maskulinistisches Feld ist, das Computerspiel, in dem sehr viel männliche Toxicity drinnen ist. Und wir, also auch das sozusagen das Umweltthema, natürlich eine überwucherte Stadt. Und ich habe aber natürlich auch in dieser Arbeit Defizite und diese Defizite sind aus meiner Identität und aus der heraus sichergebenden Blindheit. Ne? Also leider ist dieses Kollektiv Total Refusal nicht sehr divers. Wir haben die Susi, aber ansonsten sind wir fünf Haverer. Und wir sind natürlich auch, wir sind alles dem deutschsprachigen Raum nicht divers. Das sorgt natürlich für viele blinde Flecken, für Angreifbarkeit und dafür, dass wir auch unzureichend das Medium kritisieren, leider Gottes. Da gab es jetzt sozusagen im Hinblick auf diese Tour natürlich auch gewisse Kritik. Zum Beispiel, warum schauen wir uns, wenn wir die -4 kritisieren, jetzt zum Beispiel nicht an, wie Frauen in dem Spiel gestaltet sind oder weibliche Zombies. Da ist natürlich auch sehr viel hegemoniale Darstellung von Frau drin. Ich habe das nicht ganz verstanden. Wie sieht das Publikum unser Produkt? War das die Frage?
Ja, ein Stück weit. Na, was du sozusagen im Publikum erzeugen willst, auch dass du diese Ebene verwendest. Also ich habe es kurz auf Ästhetik hingegeben, weil ich mir das Gefühl habe, dass ich schon dann in einem bestimmten Verhältnis zu dem stehe, was deine Kunst oder deine Artikulationsform ist. Weil ich würde es nicht allein als Kunst darstellen, obwohl die Aufführung, die du da gemacht hast, schon ein künstlerischer Akt war. Verstehst du? Und da frage ich mich sozusagen, was willst du, dass ästhetisch eigentlich ankommt oder ist das gar nicht mehr für dich von Interesse, weil es nur darum geht, dir im Kern, dass du artikulierst, was du siehst und was deine Kritik ist an Welt?
Wir wollen, dass wir mit unserer Arbeit eine Form von Agitainment herstellen. Eine Mischung aus Unterhaltung und einem Agitieren, einem politischen Agitieren. Wir kommen aus einer marxistischen Richtung und kritisieren das Medium und natürlich vor allem unsere politische Ökonomie aus einem materialistischen Gesichtspunkt im Hinblick darauf, wie schafft Geld Welt, wie schafft Geld Werte und inwiefern gibt es Alternativen zu anderen Werteproduktionen innerhalb von einer globalisierten Gesellschaft, die anders ist als rein durch unternehmerische Logik geprägt. Und wir nehmen das Computerspiel her als eine Form von Weltsimulation, in der die ganzen sozusagen grundsätzlichen Konsense eingearbeitet sind und kritisieren diese Konsense, machen uns darüber lustig. Und wir wollen aber auch verstanden werden und wir wollen, dass dieses Agitieren auch sozusagen gut ins Blut gehen und dort auch sozusagen das Blut erhitzen, weil dafür müssen wir unterhaltsam sein. Also das ist auch etwas, was uns an der Kunst teilweise, also es gibt da auch unterschiedliche Stimmen, jetzt rede ich sozusagen für mich und zwei, drei andere in dem Kollektiv, es ist sehr an der Kunst stört, dass man hier versucht, aus einer oft sehr bürgerlichen Position heraus, aus der man Kunst machen kann, aus der Arbeiterinnenklasse kommen jetzt nicht so viele KünstlerInnen, dass es gar nicht darum geht, dass man verstanden werden will oder das, was man da macht. Es geht auch nicht darum, dass man vielen verstanden wird, sondern eigentlich um die Schaffung von einer Abstraktion, einer oft auch materiellen, aber auch nicht materiellen Frage, die sozusagen innerhalb dieser KünstlerInnen-Peers und der ganzen Kulturindustrie drumherum zirkulieren soll. Warum kann Kunst nicht unterhaltsam sein? Also ich hätte gerne einen Entertainment-Turn. Also ich hätte gerne, dass die Computerspiele, dass die künstlerischer sind, sich mehr trauen, weggehen von diesem Best-Practice-Terror, der das Medium so konservativ hält und es im Griff festhält und alles an Kreativität rauspresst, bis es sozusagen so konsensuell und fad und repetitiv ist, dass es wirklich nur noch ganz wenige Die-Hards-Fans anspricht. Gleichzeitig wollen wir aber auch, dass die Kunst oder der innovative Film etwas unterhaltsamer ist. Also diese Kulturbourgeoisie, ja, oder die Akademie, ja, und diese schön geistigen Leute, die eben auch tatsächlich leider Gottes alle in Nischen leben und so wie wir auch. Und da müssen wir auch hinaus. Und das ist für mich eigentlich die brennendste Frage, die wir angehen müssen und die uns eigentlich schon sehr lange plagt und die wir vor uns wegprokrastinieren, weil auch natürlich viel Geld und Existenz, auch wenn es nicht viel ist, aus dem Kultur- und Filmbetrieb heraus zu uns kommt.
Ich fand vor allem auch dieses ironische Sprechen im akademischen Slang auch ziemlich großartig, weil ich auch das Gefühl gehabt habe, ich darf und kann da jetzt dauernd lachen in einer Kunstvorstellung, obwohl die anderen relativ ernst geblieben sind, ironisierst und da zu einer anderen Figur kommst. Also ich würde wünschen, dass ihr als Kollektiv so in akademische Veranstaltungen wie Seminare reingeht und das aufführt, um diese Artikulationsformen zu ändern. Weil das fehlt schon. Konntest du deine Dis abgeben in so einer Form, wie du es unten gemacht hast? Eigentlich wäre es an der Zeit. War das möglich außerhalb von Text oder war das wirklich ein Kunstprodukt, das du abgeben konntest? Oder war das, also im akademischen Sinn, wie ich das auf der Universität kenne, ist es noch immer more of the same, also nicht ein Buch zwischen zwei Deckeln, halt digital abgegeben.
Ja, die Dissertationsabgabe, also die Verteidigung, das war natürlich schon ein sehr, sehr ernster Prozess. So wie es wie eine Matura, also ein Abitur mit so viel formalen Zwang. Das hat mich sehr, sehr angestrengt, etwas präzisieren zu müssen, was in meiner Doktorarbeit steht und etwas, was man lange arbeitet, innerhalb dieser 250 Seiten, die ich geschrieben habe, da auch wirklich auf einen Punkt zu benennen und solche Sachen, dafür ist es auch ein bisschen da. Also die prüfen wir dann auch ab, ob man das auch wirklich versteht.
Ja.
Aber natürlich, also für mich wäre das ein Traum, ne? Wenn innerhalb der Akademie, wenn die Menschen von YouTube-Videos lernen, wenn sie das, was sie erarbeiten, in YouTube-Videos auch präsentieren oder zumindest auf Vimeo, wenn da gibt es so viel wunderbarliche Leute, die teilweise aus der Wissenschaft kommen, aber teilweise das einfach sozusagen in ihrer Schlauheit schaffen, dass sie komplexe Inhalte und Erzählungen mit extrem viel Emotion und Emotionalisierung rüberbringen. Also es kann antiseptische Räume noch geben, die darf es auch geben, aber oft denke ich mir, es ist so schade, genau diese Erkenntnis müsste man in einer einfacheren, zugänglicheren, demokratisierenderen Sprache rüberbringen. Und dann hätte ich nicht so viel komplizierte englische Zitate runterbeten müssen, wo ich mich bei jedem dritten Wort verhasche. Und wenn ich mich da ernst nehmen würde und ich über mich selbst stolpere oder meine Aussprache schlecht ist, dann würde ich die Leute von meinen Inhalten wegbringen und abschrecken.
Eine letzte Frage habe ich auch noch. Was haltest du von Portal 2? Da habe ich mit meinem Sohn eigentlich immer gewissen Spaß gehabt, das zu spielen. Auch in Ruinen, die am Anfang dann sozusagen sofort einbricht. Hast du es gespielt wahrscheinlich, oder?
Portal 2 ist, finde ich, einer der besten Spiele und damit deckt sich das sehr, sehr stark mit der, mit der Meinung. Es ist innerhalb einer großen Szene jetzt nicht nur Mainstream, aber auch Mainstream, also so Spielekritik und so weiter, ein großer Konsens, dass das einer der besten Spiele ist, dass das eigentlich teilweise wie ein Hörspiel funktioniert, gleichzeitig extrem tolle Rätsel sind, die einen herausfordern und
auch das Narrativ gut ist und der Blick auf sich selbst, wer man überhaupt ist und es sich immer ändert.
Genau.
Das ist sehr oft drinnen, spielt so eine Riesenrolle.
Das Spiel selbst, sich selbst ironisch präsentiert und das am allerwichtigsten, das Spiel ist für NichtspielerInnen auch. Also bevor man stirbt, sollte man auch Portal 2 gespielt haben.
Leonard, ich danke dir sehr.
Alles schon vorbei.
Ja.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klinkowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Högler, Daniela Losinitzky und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martor und mir, Martin Gasteiner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Kulturdenken.